Die Eisenbahn kommt pünktlich wie die Eisenbahn. Oh, Fledermäuse. Ja, da werde ich dann die nächsten Tage mal drüber nachdenken.
Streng genommen beginnt das Bahnprojekt Ulm-Augsburg in Augsburg-Oberhausen und endet in Neu-Ulm, also gerade noch in Bayern. Aber eigentlich ist die Strecke natürlich auch überregional von großer Bedeutung und wir stehen mit unseren Nachbarn in Baden-Württemberg in engem Kontakt. So auch mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Wir sind heute bei Gerd Hickmann zu Gast. Er leitet im Ministerium die Abteilung Öffentlicher Verkehr. Hallo, Herr Hickmann.
So, hallo, ich grüße Sie.
Herr Hickmann, das Projekt liegt eigentlich nicht in Ihrem Einflussbereich. Was wir planen, könnte Ihnen ja theoretisch egal sein. Trotzdem sind wir heute hier. Ist ULA bei Ihnen im Verkehrsministerium ein Thema oder nicht, weil es ein Bundesprojekt ist und außerdem in Bayern liegt?
ULA, auch wenn der Begriff uns nicht so flüssig über die Lippen kommt, ULA, aber das Projekt dieser Strecke zwischen Ulm und Augsburg ist für uns natürlich von größter Bedeutung. Wir schauen da ganz genau hin und sind ja auch irgendwie eingebunden und beteiligt. Das Ganze ist ja ein Baustein in der Gesamtrelation zwischen Frankfurt, Mannheim, Stuttgart, Ulm, Augsburg und München. Wir haben ja jetzt seit einem starken Jahr die neue Strecke zwischen Wendlingen und Ulm in Betrieb und die Strecke ist natürlich die konsequente Fortsetzung, um die Fahrzeiten in diesem Korridor zu verkürzen und es ist ja zugleich auch der internationale Korridor zwischen Paris, Karlsruhe, Stuttgart, München, Wien und weiter nach Budapest, Bratislava. Wir schauen da also ganz genau hin und das ist ein weiterer Baustein, um die Fahrzeiten zu verkürzen und attraktiv für die Fahrgäste zu machen.
Herr Hickmann, Sie leiten im Verkehrsministerium die Abteilung öffentlicher Verkehr. Dazu gehört sowohl der öffentliche Personennahverkehr wie die Busse als auch die Schiene. Können Sie unserem Publikum kurz erklären, was Sie genau machen?
Ja, also das ist natürlich ein ganzer Blumenstrauß an Aufgaben. Wir sind zunächst mal originär zuständig für die Bestellung der Nahverkehrszüge in Baden-Württemberg. Dafür bekommen ja die Länder Geld vom Bund Baden-Württemberg etwa 1 Milliarde jedes Jahr. Und wir als Land, wie Bayern auch, sind dafür zuständig zu bestimmen, welche Züge im Nahverkehr wann und wo in welcher Taktdichte fahren und müssen das mit diesen Mitteln finanzieren. Die Züge, die von uns bestellt werden, legen im Jahr 100 Millionen Kilometer zurück mit dieser Milliarde Euro. Und ja, das ist eine große Aufgabe, das können Sie sich vorstellen, die da zu bewältigen ist. Das ist mal die originäre Zuständigkeit oder die größte, die das Land hat. Dann fördern wir das, was die kommunalen Gebietskörperschaften an Aufgaben haben. Die sind nämlich für den Busverkehr zuständig. Das fördern wir in verschiedenste Hinweise. Die kriegen Geld, Zuweisungen von uns. Wir fördern bestimmte Buslinien ganz gezielt, die jetzt größere Ortschaften an das Schienennetz anbinden. Das sind unsere Regiobuslinien, die auch wie die Schiene konsequent den ganzen Tag von 5 bis Uhr bis Mitternacht im Stundentakt mindestens fahren, mit einer Mindestgeschwindigkeit direkter Linienführung als Expressbusse. Das ist ein wesentlicher Baustein. Dann fördern wir und sind zuständig für die ganzen Tarifangebote, das heißt die Gestaltung und Förderung der Tarifverbünde in Baden-Württemberg und die neuen Themen wie Deutschland-Ticket und Jugendticket mit den ganzen finanziellen Abwicklungen gehören auch dazu. Das ist mal so der Bereich, was laufend zu organisieren ist an Verkehr. Und dann haben wir natürlich den Infrastrukturbereich. Da haben wir die Großprojekte, da zählen jetzt diese Neubaustrecken dazu. Bei uns in Baden-Württemberg natürlich als Besonderheit das Projekt Stuttgart 21, das ja auch langsam auf die Zielgerade kommt, dass wir als Land, als Vertragspartner mit finanziell ganz eng eingebunden sind und uns viel beschäftigt. Das können Sie sich vorstellen. Dann haben wir aber auch noch eben die ganzen regionalen Schienenstrecken, die für den Bund jetzt anders als Ulm-Augsburg nicht so im Fokus stehen, die über andere Förderinstrumente vom Bund nochmal gefördert werden, aber nicht zustande kommen, wenn sich nicht die Länder oder die Regionen drum kümmern. Das ist, sind Elektrifizierungen und Ausbauten von, ja, ich will es nicht Nebenstrecken nennen, das klingt so abwertend, aber von wichtigen Strecken abseits der Hauptkorridore, wie bei uns die Bodensee-Gürtelbahn entlang des Bodensees, die Hochrheinstrecke zwischen Singen und Basel und viele weitere Strecken im Land auch. Im Grenzbereich zwischen Baden-Württemberg und Bayern haben wir noch die Brenzbahn von Ulm, dann über Heidenheim nach Aalen, die auch elektrifiziert werden soll, die auch ein paar Kilometer durch Bayern führt.
Sie haben unser Projekt schon aus Ihrer Perspektive eingeordnet. Ulm-Augsburg liegt auf der bedeutenden Technologieachse zwischen Paris und München. Wie wichtig ist es für Baden-Württemberg nochmal genau, dass wir die Lücke zwischen Stuttgart und München so bald wie möglich schließen?
Naja, diese Strecken haben ja zwei Funktionen. Einmal natürlich die Beschleunigung auf der neuen Strecke, um die Fahrzeiten für die Fahrgäste attraktiver zu machen. Aber es gibt natürlich einen zweiten Aspekt, nämlich die Kapazitätssteigerung. Die alte Strecke bleibt ja in Betrieb und damit hat man praktisch eine Verdopplung der Kapazitäten und kann schnelle und langsame Verkehre entmischen, also der Schnellverkehr auf der neuen Strecke, der Nahverkehr und der Güterverkehr auf der alten Strecke, und damit kommen sie sich weniger ins Gehege, und das bietet natürlich die Chance auf eine Qualitätssteigerung im Schienenverkehr, die wir so dringend brauchen. Und wir haben das bei uns gesehen, bei unseren Projekten, das wird auch dann aus unserer Sicht eben östlich von Ulm so sein, das bietet natürlich die Chance dann auch, den Nahverkehr auf der Regionalstrecke auszubauen.
Und wie wichtig ist unsere Strecke und insbesondere die von Ihnen angesprochene Kapazität, die wir schaffen werden, für den S-Bahn-Verkehr im Raum Ulm?
Ja, wir haben ja das grenzüberschreitende Projekt der Regio-S-Bahn Donau-Iller. Da liegen die meisten Strecken in Baden-Württemberg, aber eben einige mit der Illertalbahn und der Strecke nach Günzburg, Dinkel-Scharben weiter, liegt halt in Bayern. Und wir sind dabei, ein gemeinsames Konzept weiter auszuarbeiten. Die grundsätzliche Übereinstimmung ist ja getroffen, dass wir dieses Projekt angehen. Jetzt geht's in die Detailplanung. Und natürlich sind im Moment die Möglichkeiten auf der Strecke nach Augsburg begrenzt, Nahverkehre zu fahren aufgrund der hohen Auslastung. Und das wird sich dann eben auch bessern. Ich kenne die genauen Planungen der BEG hier nicht, welche Taktdichte dann nach Fertigstellung von ULA geplant ist, aber die Chancen bestehen dann natürlich.
Bei ULA besteht ja auch noch die Chance, dass wir noch eine zusätzliche Kapazität durch einen zusätzlichen Regionalhalt schaffen. Es kann gut sein, dass wir in Bayerisch-Schwaben künftig der schnellsten Regionalbahnstrecke Deutschlands, wie die Verbindung Ulm-Wendlingen genannt wird, damit dann Konkurrenz machen. Denn entlang unserer geplanten Neubaustrecke gibt es in Zusmarshausen die Möglichkeit für einen Regionalhalt, an dem ein schneller Regionalexpress halten könnte. In Baden-Württemberg gibt es so etwas schon, nämlich in Märklingen auf der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen. Dass die Idee gut ist, darauf können sich viele einigen. Was aber strittig sein kann, wer bezahlt so eine Haltestelle? Und Heckmann, wie war es denn bei Ihnen?
Ja, also in Baden-Württemberg war das so, dass dieser Regionalhalt in Märklingen nicht von vornherein Bestandteil der Planungen war, sondern die Idee kam aus der Region zu einem Zeitpunkt, als die Strecke bereits in Bau war. Und unser Minister Herrmann hat diese Idee, die er sehr gut fand, aufgegriffen. Und es war dann ein Kraftakt, das noch in der Realisierungsphase nachzuplanen und zu realisieren. Das ist gelungen durch ein konstruktives Zusammenwirken aller. Auch die DB hat er sehr gut mitgespielt und hat sich das Projekt zu eigen gemacht, war nicht auf Abwehrhaltung. Allerdings muss man sagen, finanziert werden musste das Projekt vollständig aus der Region heraus und vom Land. Am Ende lagen wir doch bei 53 Millionen Euro an Kosten für die Station und die ganzen Umfeldmaßnahmen, also der große Parkplatz, die Bushaltestellen, alles was dazugehört an Schnittstelle, um diese Station tauglich zu machen. Und 13 Millionen haben die Gemeinden vor Ort aufgebracht, die sich zu einem Zweckverband zusammengeschlossen haben. Es sind ja nicht sehr große und nicht sehr finanzstarke Gemeinden. Es ist halt die strukturschwache Gegend auf der Schwäbischen Alb. Und 40 Millionen dieser Kosten hat das Land Baden-Württemberg übernommen. Also wie immer ist da bei solchen Nahverkehrsinfrastrukturvorhaben die Zurückhaltung des Bundes groß. Das muss dann aus dem Land, aus der Region heraus finanziert werden.
Hätte man nicht früher darauf kommen können, dass das eine gute Idee wäre?
Ja, hinterher ist man immer schlauer. Man ist eben vorher nicht auf die Idee gekommen. Man hat ja auf dieser Strecke eine weitere neue Station gebaut, nämlich am Flughafen Stuttgart. Die gibt es ja bislang auch nicht. Die war von vornherein Bestandteil der Planung. Und der Regionalhalt Märklingen kam halt später dazu.
Aber wir sind trotzdem.
Dafür keine Erklärung liefern, weil ich zu den früheren Zeitpunkten auch noch nicht dabei war, als die Schnellfahrstrecke mal ganz ursprünglich geplant wurde.
Ja, der Bahnhalt ist jetzt seit mehr als einem Jahr in Betrieb. Wie läuft es denn?
Es läuft sehr gut. Wir haben die Grenze von 1000 Fahrgästen pro Tag bereits überschritten, obwohl der Halt noch gar nicht seinen ganzen Nutzen entfaltet hat. Wir haben zwar die sehr schnelle Verbindung in Richtung Ulm in 12 Minuten nur. Das ist mit dem Auto auch über die Autobahn A8 nicht zu schaffen. Aber in die andere Richtung nach Stuttgart ist es ja so, dass die Schnellfahrstrecke noch nicht bis nach Stuttgart reicht, sondern im Moment nur bis zum Zwischenstopp in Wendlingen. Die Züge biegen da ab auf die alte Strecke. Die Züge, die in Märklingen halten, kommen aus Kapazitätsgründen gar nicht umsteigefrei nach Stuttgart. Das heißt, die Reisezeit ist heute 50 Minuten mit Umsteigen und sie wird dann später einmal in ein, zwei Jahren, wenn die Strecke durchgehend, das Projekt Stuttgart 21 durchgängig fertig ist, wird die Reisezeit von Märklingen bis zum Flughafen nur noch gut 20 Minuten betragen und bis in die Stuttgarter Innenstadt nur noch 30 Minuten. Und dann wird die Attraktivität und umsteigefrei. Und dann wird die Attraktivität von Märklingen natürlich nochmal eine ganz andere. Und die Fahrgastzahlen werden sicherlich weiter steigen.
Sie sagten die Grenze von 1000 Ein- und Aussteigern pro Tag, die eben auch grundsätzlich dies braucht, damit so ein Bahnhalt überhaupt in Frage kommt, die wurde schon gerissen. Haben Sie mal nachgezählt, wie viele so im Durchschnitt täglich sind an Ein- und Aussteigern?
Ich sagte ja, wir haben die Tausender-Marke knapp gerissen. Es sind 1100 am Tag, aber ich sagte es schon, mit der Direktanbindung dann nach Stuttgart rechnen wir noch mit einer deutlichen weiteren Steigerung.
Bei uns im Projektgebiet kam schon häufiger die Frage auf, ob man den schnellen Regionalverkehr dann auch nicht gleich über Ulm und Augsburg hinaus, also bis Stuttgart und München weiterführen kann. Geht das?
Ja, das wäre sicherlich technisch möglich, aber wir wollen ja auch nicht dem Fernverkehr, der diese Achse bedient, Konkurrenz machen. Die Aufgabe von uns als Nahverkehr ist ja schon dann ergänzende Verbindungen, die durch den Fernverkehr noch nicht direkt bedient werden, direkt in die Landeshauptstädte zu führen. Also in unserem Fall natürlich bietet sich dann die Südbahn an, unsere sogenannte Südbahn in Richtung Bodensee, das heißt um das bayerische Lindau, aber unser Friedrichshafen, Ravensburg, Biberach, dann direkt über Ulm an die Landeshauptstadt anzubinden. Das heißt, unsere Züge über die Schnellfahrstrecke und über Märklingen nach Ulm werden dann eben auf diese andere Strecke abbiegen, die sonst keine Direktverbindung nach Stuttgart hätte.
Mal grundsätzlich sprechen die Verkehrsministerien der beiden Bundesländer über Themen wie Ulm-Augsburg miteinander oder überlassen Sie das dem Bund, der ja Auftraggeber ist?
Nein, wir sprechen natürlich immer wieder auf Arbeitsebene darüber und auch auf Abteilungsleitungsebene haben wir regelmäßige Austausche zu den grenzüberschreitenden Themen zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Das ist sichergestellt.
Wenn wir mit den Menschen über Zeit und Kosten sprechen, verweisen viele auf Großprojekte, die länger gedauert haben und teurer geworden sind als ursprünglich geplant. Was können wir den Menschen erwidern?
Naja, das ist natürlich für alle Beteiligten ein großes Ärgernis, dass unsere Verfahren so lange dauern, die Rechtsverfahren. Das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass wir heute den Anspruch haben, den Umweltbelangen, den Belangen der Anwohner auch gerecht zu werden und nicht mehr Großprojekte wie in anderen Ländern der Welt durchzupeitschen. Das kostet Zeit, aber viele Schleifen drehen wir auch unnötig. Oft sind es gar nicht mal die eigentlichen Planungszeiten, die so lang dauern, sondern die Zeiten, die man verbraucht, um die Finanzierung sicherzustellen, das jahrelange Hin und Her, wer zahlt was, wann kommt das Projekt dran. Da müssen wir mit Sicherheit besser werden. Wir müssen die Schieneninfrastrukturförderung und Finanzierung in Deutschland reformieren. Sie haben davon gehört, es ist in der Diskussion, dass man einen Infrastrukturfonds aufstellt, um überjährig Finanzierungssicherheit zu kommen und wegzukommen von diesem Jährlichkeitsprinzip, dass man immer im laufenden Jahr noch nicht weiß, wie viel Geld gibt es im nächsten Jahr. Das hält uns sehr stark auf.
Gibt es weitere Möglichkeiten, wie Sie ganz konkret im Ministerium vielleicht Projekte beschleunigen können?
Naja, wir als kleines Landesministerium sind da natürlich bei den Großvorhaben nicht so sehr die bestimmende Instanz. Große Infrastrukturprojekte werden ja über Planfeststellungsverfahren geregelt. Die sind in den Bundesfachgesetzen geregelt. Und das liegt alles eben beim Deutschen Bundestag, beim Bundesverkehrsministerium. Die Umsetzung beim Eisenbahnbundesamt als Planfeststellungsbehörden, da reicht unser Arm nicht so weit.
Sie haben es schon angesprochen, im Dezember 2022 wurde der Teilabschnitt Ulm-Wendlingen in Betrieb genommen. Und seitdem ist man jetzt zwischen Ulm und Stuttgart so rund 15 Minuten schneller unterwegs. Und es stehen eben vor allem zwei Strecken zur Verfügung. Was halten Sie denn für den größeren Vorteil? Die Viergleisigkeit, dank der Züge auch mal umgeleitet werden können und so zuverlässiger ankommen, oder die Fahrzeitverkürzung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die auch aktuell ist. Diese ganzen Projekte wurden ja ursprünglich mal geplant mit dem Fokus auf die Fahrzeitverkürzung. Es bleibt natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber wir mussten lernen in den letzten 10 Jahren, dass das, was wir mal für selbstverständlich hielten, nämlich die Eisenbahn kommt pünktlich wie die Eisenbahn, und zuverlässig, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und dass wir wieder mehr Augenmerk legen müssen auf Robustheit des Systems, Redundanz. Und deshalb halte ich persönlich inzwischen die anderen Aspekte, nämlich dass wir Ausweichstrecken damit generieren, dass wir die Verkehre entmischen können und damit zu einer höheren Stabilität und Qualität im Eisenbahnverkehr wieder kommen, für mindestens genauso wichtig.
Bei Ihnen plant und koordiniert die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, die NVBW, den Schienenpersonennahverkehr. Das Geld dafür kommt wiederum vom Verkehrsministerium. Sie sitzen also an einem zentralen Hebel. Wo sehen Sie Raum, den Bahnbetrieb in Baden-Württemberg zu verbessern und zu modernisieren?
Ja, unsere Koalition auf Landesebene, die grün-schwarze Koalition, hat ja in ihrem Koalitionsvertrag ein ehrgeiziges Ziel formuliert, nämlich die Verdopplung der Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr gegenüber dem Jahr 2010 ursprünglich geplant oder bis zum Jahr 2030. Wir müssen natürlich feststellen, dass uns da die Corona-Pandemie und die Einbrüche auch im öffentlichen Verkehr ein bisschen auf der Zeitachse aufgehalten haben. Gleichzeitig haben wir natürlich durch das Deutschland-Ticket jetzt einen großen Schub bekommen, sodass wir auch gerade im Schienenverkehr doch einen Schritt weitergekommen sind bei diesem Ziel. Wir haben gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 ein Fahrgastzuwachs in Verkehrsleistung im Schienenpersonennahverkehr von rund 25% im letzten Jahr gehabt. Das heißt, im schienengebundenen Verkehr kommen wir gut voran mit den Fahrgaststeigerungen und können bis zum Jahr 2030 dieses Ziel der Verdopplung vielleicht auch noch erreichen. Dazu müssen wir natürlich mehr Züge bestellen. Wir haben gegenüber der Bahnreform im Jahr 1994 mit der Regionalisierung des Schienenverkehrs, also da ging diese Zuständigkeit ja auf die Länder erst über, fahren wir inzwischen doppelt so viele Nahverkehrszüge in Baden-Württemberg und damit sind wir unter den Bundesländern ganz weit vorne. Wir haben also am meisten ausgeweitet und werden jetzt mit dem Projekt Stuttgart 21 auch nochmal einen weiteren kleinen Schub auch mengenmäßig haben. Es wird nochmal mehr Linien und mehr Verkehre geben. Und das sind die Ziele und dann die Maßnahmen, mit denen wir diesem Ziel näher kommen wollen. Wichtig ist natürlich, dass das Schienennetz auch in Ordnung ist. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wir sprechen viel jetzt, haben viel gesprochen über die neuen Strecken. Aber mindestens genauso wichtig ist natürlich, dass die Bestandsinfrastruktur wieder in Schuss kommt, der Sanierungsstau abgebaut wird. Denn die alltäglichen Störungen und Probleme, die das Netz verursacht, begeistert unser Eisenbahnverkehrsunternehmen und vor allem natürlich unsere Fahrgäste nicht. Wir könnten sicherlich noch sehr viel mehr Fahrgäste haben, wenn das System zuverlässiger funktioniert. Und neben dem der Schaffung von Redundanzstrecken, Umleitungsstrecken, darüber haben wir gesprochen, ist natürlich die Sanierung des Bestandes ganz, ganz wichtig.
Es braucht unbedingt eine Kombination aus allem. Sanierung plus Neubaustrecken, ja.
Wenn Sie mit Bürgerinnen und Bürgern in Baden-Württemberg sprechen, gibt es eine besondere Kritik oder Forderung an das Verkehrsministerium, die Sie immer wieder hören?
Ja, das, worüber wir gerade schon sprachen, nämlich die Qualität. Wir haben auf dem Papier und bestellt von uns vom Land inzwischen ein Angebotsniveau erreicht, das sehr, sehr gut ist, viele Wünsche erfüllt. Aber was wir natürlich hören ist, warum sind die Züge so unpünktlich? Warum gibt es Zugausfälle? Ich weiß es selber, ich bin jeden Tag selber mit diesen Zügen unterwegs. Und das ist im Moment die größte Herausforderung für uns. Und das wird natürlich ein langer Prozess sein, weil die Mängel in der Infrastruktur, die so viele Störungen auslösen, nicht von heute auf morgen beseitigt sein werden, auch wenn der Bund jetzt in den letzten Jahren sehr viel mehr Geld für die Bestandsnetzsanierung gegeben hat. Das ist noch ein weiter Weg und wichtig ist, dass die nächste Bundesregierung hier auch weiterhin die notwendigen Mittel bereitstellt und wahrmacht, dass wir eine überjährige Finanzierung bekommen mit so einem solchen Schieneninfrastrukturfonds, der das Planen der Sanierung auch einfach leichter macht und das Vorankommen berechenbarer.
Welche großen Projekte stehen denn bei Ihnen auf der Agenda des Ministeriums?
Ja, das Ganze rankt sich beim öffentlichen Verkehr, das meinen Sie ja, beim Schienenverkehr rankt sich um dieses Ziel der Verdopplung der Fahrgastnachfrage im öffentlichen Verkehr und auf der Schiene. Wir haben das Leitbild einer landesweiten Mobilitätsgarantie, so nennt sich das. Das ist die Vorstellung, dass jede Ortschaft im Land von 5 bis 24 Uhr an allen Wochentagen mindestens stündlich erreichbar sein soll. Das geht natürlich nicht nur mit der Schiene, das geht auch nicht nur mit dem großen normalen Bus, das funktioniert auch nur mit On-Demand-Verkehren, bedarfsgesteuerten Verkehren, die nur dann verkehren, wenn auch wirklich eine Bestellung vorliegt. Sonst kann man Räume mit schwacher Nachfrage oder auch Tages- und Wochenzeiten mit schwacher Nachfrage nicht effizient und finanzierbar bedienen. Das ist ein wichtiges Ziel, an dem wir arbeiten. Ein wichtiges Element ist dabei der Aufbau des Regiobusnetzes. Das hatte ich vorhin auch schon kurz angesprochen. Nicht alle Mittel- und Unterzentren in Baden-Württemberg, das wird in Bayern nicht anders sein, sind an das Schienennetz angebunden. Und wir fördern ganz gezielt, obwohl die Kommunen eigentlich für den Busverkehr zuständig sind, solche hochwertigen Buslinien, um das Schienennetz sozusagen auf diese Art und Weise in die Fläche zu verlängern und fortzusetzen. Und wo wir voranschreiten, ist natürlich auch die Modernisierung der Schienenverkehrsflotte, also der Fahrzeuge, die auf der Schiene fahren. Wir bestellen jetzt im Zusammenhang mit Stuttgart 21 nochmal 150 Doppelstockzüge, moderne Doppelstockzüge, die dann auch zwischen Stuttgart, Ulm und weiter Richtung Bodensee verkehren werden. Das sind mal so einige wichtige Punkte.
Herr Hickmann, ich habe noch drei Begriffe für Sie. Sie dürfen mir erzählen, was Ihnen dazu einfällt. Der erste Begriff, Sie hatten es vorher schon angesprochen, Umweltbelange könnten manchmal zu Projektverzögerungen führen. Erster Begriff, Fledermäuse.
Oh, Fledermäuse. Ja, da haben wir gleich zwei Themen im Land. Wir haben die sogenannte Sauschwänzlebahn ganz im Süden des Landes an der Schweizer Grenze, die im Winter nicht verkehren darf, eine Museumsbahn, die im Winter nicht verkehren darf, weil dort Fledermäuse in den Tunneln, in den Kehrtunneln sich eingenistet haben. Und wir haben ein Thema mit einer Streckenreaktivierung, eine stillgelegte Bahn zwischen Stuttgart, im Großraum Stuttgart und dem nördlichen Schwarzwald zwischen Walderstadt und Calw, die sogenannte Hermann-Hesse-Bahn, weil Hermann Hesse aus Calw kommt, wurde sie so getauft, die wird reaktiviert. Und die hat auch ein paar Tunnel und da drin wohnen auch Fledermäuse. Und wir haben jetzt große Probleme und große Kosten, um die Tunnel so auszubauen, dass beide miteinander friedlich koexistieren können, der Zug durchfahren kann und die Fledermäuse weiterhin in den Tunnel wohnen können. Da werden also Einhausungen gebaut, dass es praktisch aus einem Tunnel zwei Tunnel gemacht werden. Das sind große Herausforderungen in der Tat, um die Bedürfnisse einmal des Schienenverkehrs und aber auch natürlich die berechtigten Interessen des Natur- und Artenschutzes unter einen Hut zu bringen.
Zweiter Begriff, er ist vorher schon mal gefallen, On-Demand-Verkehre.
Ja, das ist natürlich sehr wichtig, wenn man flächendeckend öffentlichen Verkehr anbieten möchte. Mit diesem Anspruch, wie ich ihn beschrieben habe, geht es nur, wenn man in Gegenden und zu Uhrzeiten mit schwacher Nachfrage bedarfsgesteuert fährt. Das heißt nur auf Abruf. Das ist in vielen Kreisen bei uns im Land, auch ländlichen, der Schlüssel. Wir haben schon Landkreise, die dieses beschriebene Ziel, alle Ortschaften mindestens stündlich anzubinden, bis Mitternacht realisiert haben. Aber das geht natürlich nur in einer Kombination aus starken Buslinien auf den Achsen und solchen On-Demand-Verkehren in der Fläche, Rufbusse, Ruftaxis. Die nächste Stufe wird dann sein, dass diese dann auch noch autonom und ohne Fahrpersonal verkehren. Dazu haben wir auch schon einige Pilotprojekte im Land, wo das erprobt und weiterentwickelt wird, am Bodensee zum Beispiel in Friedrichshafen mit Landesunterstützung. Das ist dann die nächste Stufe, die dann eine solche Qualität nochmal leichter realisierbar und finanzierbar machen.
Dritter Begriff, Verkehrswende.
Verkehrswende ist ja folgte der Energiewende. Die war zuerst in der politischen Diskussion und der Begriff hat sich dann erst langsam übertragen auf den Mobilitätsbereich und stellt die Vorstellung dar, dass wir auch den Mobilitätsbereich unter dem Leitbild der Klimaneutralität umkrempeln. Und die Verkehrswende ist in den letzten 10 Jahren eigentlich zum politischen Allgemeingut geworden. Wir stellen aber jetzt im Moment natürlich fest, dass sich die Gesellschaft mit so vielen Wenden überfordert fühlt und der Begriff Wende vielleicht nicht mehr so en vogue ist. Vielleicht müssen wir in den nächsten Jahren unsere Pläne und Ambitionen unter einem anderen Begriff verkaufen.
Beispiele?
Ja, da werde ich dann in den nächsten Tagen mal drüber nachdenken.
Vielen Dank, Herr Hickmann, dass wir bei Ihnen sein durften.
Ganz lieben Dank.
Ja, ich bedanke mich. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben auch noch eine Aufnahme mit dem Alexander Bonfig vom Bayerischen Verkehrsministerium. Gerne zum Nachhören.
Mhm. Unbedingt.
Dann Andrea, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Theresa.
Das war ein Podcast vom Bahnprojekt Ulm-Augsburg. Moderiert haben die Folge Andrea Morgenstern und Theresa Wiesmeier. Für die Redaktion sind Jakob Neumann und Andrea Morgenstern verantwortlich. Technik und Produktion hat Jakob Neumann übernommen. Gerd Hickmann ist in Baden-Württemberg im Landesverkehrsministerium für den ÖPNV zuständig. Mit seinem bayerischen Kollegen Alexander Bonfig haben wir auch schon gesprochen. Die Folge heißt »Läuft nach Plan – ein Bundesprojekt in Bayern«. Viele Tierarten, wie eben auch Fledermäuse, werden durch Infrastruktur beeinträchtigt. Was der Bund Naturschutz von den Planungen zu Ulm-Augsburg hält, hat uns deren Regionalverrat Thomas Frey verraten. Diese beiden und viele weitere interessante Gespräche findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der Website ulmaugsburg.de.